Ja, wir haben angefangen am Sonntagabend uns mit der Bedeutung der alttestamentlichen Opfer zu befassen. Wir haben zuerst zu verstehen gesucht, wozu Gott überhaupt diese Anweisungen gab, Opfer zu bringen. Und wir haben erkannt, dass er sein Volk lehren wollte, diese für das Heil grundlegende Wahrheit der Stellvertretung. Es muss ein Stellvertreter da sein, der den Platz des schuldig gewordenen Menschen im Gericht einnimmt, sonst kann kein Mensch vor Gott erscheinen. Wir haben uns dann auch gefragt, weshalb es 5 verschiedene Opfer sind, die Gott dem Mose offenbarte und die er das Volk dann lehren musste. Diese 5 verschiedenen Opfer im Alten Testament waren notwendig, um annähernd die ganze Tragweite, die ganze Bedeutung, die ganze Fülle des einen Opfers Jesu Christi darstellen zu können. Und so haben wir angefangen mit dem Brandopfer und dort gesehen, die Hauptbedeutung dieses Opfers ist, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam, um in erster Linie Gott zu verherrlichen in dieser Welt der Sünde. Und er tat es durch seinen vollkommenen Gehorsam, der ihn in den Tod führte. Er hat sich Gott geopfert, so sagt es Hebräer 9, Vers 14. Und das wird im Brandopfer dadurch angezeigt, dass niemand von diesem Opfer essen durfte. Das ganze Opfer wurde verbrannt auf dem Altar. Alles stieg auf zu Gott. Und das ist eine erste Seite, eine erste wichtige Bedeutung des Opfers Jesu Christi. Er kam, um aus Liebe zu seinem Gott, Gott zu verherrlichen durch seinen Gehorsam. Dann haben wir das Speisopfer miteinander behandelt in Kapitel 2, 3. Mose 2, und haben gesehen, dass das Speisopfer als einziges unblutiges Opfer das vollkommene Leben des Menschen Jesus vorschattet. Und er musste notwendigerweise Mensch sein, sonst hätte er nicht anstelle von Menschen dieses Werk tun können. Denn der Mensch muss die Schuld des Menschen auf sich nehmen. Zudem musste er ein sündloser Mensch sein, denn sonst hätte er nur für seine eigene Sünde sterben können. Und so wird durch das Speisopfer im Schattenbild das vorweggenommen, was uns das Neue Testament in den Evangelien ausführlich zeigt, was auch in den Lehrbriefen bestätigt wird, dass der Sohn Gottes wahrhaft Mensch wurde. Wahrer Mensch. Aber sündloser Mensch. Und dass er ein sündloses Leben lebte und dieses Leben auf den Altar legte. Dann haben wir als drittes uns mit dem Friedensopfer befasst. Das war gestern Abend. Und wir haben gesehen, dass als Ergebnis des Opfers Jesu Christi der an ihn Glaubende Frieden hat mit Gott. Er wird mit Gott versöhnt. Er, der ein Feind war, der ein Widersacher Gottes war, wird mit Gott versöhnt und hat so Frieden mit Gott, freien Zugang zu Gott und als Ergebnis davon auch Frieden in der Seele. Ich habe jedes dieser 5 Opfer in der gleichen Weise in der Behandlung, in der Betrachtung gegliedert. Und zwar so, dass ich immer zuerst darauf hinweise, was das besondere Merkmal des jeweiligen Opfers ist. Nachher gehen wir jedes Mal durch die verschiedenen symbolischen Einzelheiten und versuchen sie zu verstehen. Und dann fassen wir am Schluss noch einmal zusammen. Und gestern Abend kamen wir zwar einigermaßen durch, aber ich musste dann etwas dann doch auslassen bei der Zusammenfassung des Lukas-Evangeliums. Denn ich wollte auch darauf noch hinweisen, so wie das Brandopfer in besonderer Weise im Johannesevangelium verwirklicht wird, oder so wie Johannes das Leben und Sterben des Herrn zeigt, das ist die Wirklichkeit des Brandopfers, so können wir sagen, dass die Wirklichkeit des Friedensopfers besonders von Lukas dargestellt wird. Das Lukas-Evangelium zeigt uns, wie der Kreuzestod des Herrn den Menschen mit Gott versöhnt. Und darum ist es kein Zufall, dass Lukas uns überliefert hat, wie während der Kreuzigung ein Feind Gottes glaubt und deshalb mit Gott versöhnt wird. Lukas 23, Vers 34. Nein, zunächst diese Stelle, zunächst Vers 39, 34 lese ich nachher. Also Lukas 23, Vers 39. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn. Und dann der Vers 40. Der andere aber antwortet und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, versöhnt mit Gott. Und so zeigt uns Lukas als einziger schon ein Ergebnis eben des Kreuzestodes des Herrn. Menschen werden mit Gott versöhnt. Und Lukas hat tatsächlich den Herrn in besonders deutlicher Weise als das Friedensopfer dargestellt. Und darum findet sich auch nur bei Lukas dieses Gebet des Herrn, die Fürbitte für die Übertreter. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wir sehen, wie er kam, um sich durch seinen Opfertod für Menschen zu verwenden, damit Menschen mit Gott versöhnt werden. Lukas zeigt deshalb auch besonders eindringlich, wie der Herr zusammen mit den Seinen essen und so Gemeinschaft mit ihnen haben wollte. Ihr erinnert euch von gestern Abend, das Besondere am Friedensopfer war, dass alle davon essen durften. Nicht nur die Priester, sondern jeder, den man irgend dazu einlud. Essen, ein Ausdruck der Gemeinschaft. Und so zeigt uns Lukas deutlicher als die anderen Evangelisten, wie der Herr sich sehr danach sehnte, dieses Mahl mit den Jüngern zu halten, ehe er litt. Lukas 22, 14 und 15, ich lese nur den Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Zudem, das fällt dem Leser der Evangelien auf, kommen bei Lukas Gastmähler häufiger vor als in den anderen Evangelien. Achtet einmal, beim nächsten Mal durchlesen drauf. Gastmähler sind bei Lukas häufiger als in den anderen Evangelien, eben zusammen essen. Und schließlich, das Wort Frieden ist ein Wort, das Lukas häufiger verwendet als die anderen Evangelisten. Das Wort Frieden kommt bei Lukas 13 Mal vor. Bei Matthäus nur 2 Mal. Markus 1 Mal, Johannes 6 Mal. Also bei Lukas ganze 13 Mal. Häufiger als die anderen 3 Evangelisten zusammengenommen. Und tatsächlich sind eine ganze Reihe von Aussagen im Lukas-Evangelium über Frieden, die uns geläufig sind. Am bekanntesten ist jenes Wort, das auch solche kennen, die die Bibel nie lesen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wo steht das? Im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium. Nicht in Matthäus, nicht in Markus, nicht in Johannes. In Lukas. Aber schon vorher, Lukas 1,79, das Gebet des Zacharias, des Vaters Johannes des Täufers, er betet oder rühmt, preist den Gott Israels und sagt dann, dass im Zusammenhang mit seinem Sohn, dem Dienst seines Sohnes, des Johannes, würde der Messias kommen und durch den Messias würde Heil kommen. Und so schließt er sein Lob ab mit den Worten, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Dann Lukas 2,29, auch ein sehr bekanntes Wort, der greise Simeon. Er sieht Jesus, das Kind Jesus, und der Geist Gottes hat ihm geoffenbart, er ist der Christus Gottes. Und dann diese ergreifenden Worte, wo er dann sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Und genau das zeigt uns Lukas. Menschen, die in Christus den Heiland und das Heil Gottes sehen, ja, die haben Frieden. Und die können dann in Frieden dahin gehen. Und dieses Wort, gehe hin in Frieden, das findet sich zweimal im Lukas-Evangelium. Lukas 7, Vers 50. Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Dann Lukas 8, 48. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, gehe hin in Frieden. Dann Lukas 10, der Vers 5, dort wo der Herr die 12 aussendet, das Evangelium zu verkündigen, und dann sagt er, in welches Haus irgend ihr aber eintritt, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Dann Lukas 19, 38, auch bekannte Verse, und die stehen nur in Lukas so, das lesen wir bei keinem anderen Evangelisten. Der Herr reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, wo er das letzte Mal Jerusalem besucht, am Ende seines dreijährigen Dienstes, erfüllt so die Weissagung des Zacharia. Und dann heißt es hier, dass die Menge der Jünger anfing, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben wegen der Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und dann Lukas 19, Vers 38, indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und dann der Vers 42, ganz ergreifende Worte. Als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Steht nur in Lukas. Er kam wirklich um Frieden zu wirken, Frieden zwischen Sündern, Feinden Gottes und Gott zu machen. Und schließlich Lukas 24, Vers 36, nach der Auferstehung tritt er in die Mitte der Jünger, Lukas 24, Vers 36, während sie aber dies redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch, Shalom Aleichem. Ja, eben Friede euch. Hebräisch, Shalom Aleichem. Also, das war ein Nachtrag noch zu gestern. Dann schlagen wir jetzt miteinander auf, 3. Mose Kapitel 4. 3. Mose Kapitel 4. Wir kommen damit zum Sündopfer. Wir lesen miteinander die 12 ersten Verse. Du, könnte ich ein Glas Wasser? Wir lesen die Verse 1 bis 12 in 3. Mose 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote des Herrn, die nicht getan werden sollen, und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier ohne Fehl darbringen zum Sündopfer. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier schlachten vor dem Herrn. Und der gesalbte Priester nehme vom Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut siebenmal vor dem Herrn gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Und der Priester tue von dem Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelt der Zusammenkunft ist, vor dem Herrn. Und alles Blut des Stieres soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und alles Fett vom Stier des Sündopfers soll er von ihm abheben, das Fett, das das Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das am Eingeweide ist, und die beiden Nieren, und das Fett, das an ihnen ist, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber samt den Nieren, soll er es abtrennen, so wie es abgehoben wird vom Rind des Friedensopfers. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar räuchern. Und die Haut des Stieres und all sein Fleisch, samt seinem Kopf und seinen Beinen und seinem Eingeweide und seinem Mist, den ganzen Stier soll er hinausbringen, außerhalb des Lagers, an einen reinen Ort, zum Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Nun, was ist das besondere Merkmal, oder wir müssen vielmehr sagen, was sind die besonderen Merkmale des Sündopfers? Erstens wurde vom Blut des Sündopfers ins Heiligtum hineingetragen. Das war nur bei diesem Opfer der Fall. Beim Brandopfer nicht, beim Friedensopfer nicht, nur hier beim Sündopfer. Dann wurde das restliche Blut am Fuß des Altars ausgeschüttet. Auch das war nur beim Sündopfer der Fall. Und dann als drittes, das Opfertier wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Das ganze Tier verbrannt, also nicht gegessen, verbrannt. Außer es gab Sündopfer, bei denen man das Blut nicht ins Heiligtum hineintrug, die wurden gegessen. Und so war tatsächlich das Brandopfer das einzige Opfer, von dem nie etwas gegessen wurde. Aber bei dem Sündopfer, das wir jetzt lasen, also wenn der Priester des Volkes sündigte oder wenn die ganze Gemeinde sündigte, dann musste man einen Stier opfern und diesen Stier, also nur die Eingeweide dieses Stieres opfern, Nieren, Fett, aber den Rest des Stieres hinaustragen vors Lager und dort verbrennen. Nicht einmal auf dem Altar, draußen vor dem Lager. Die Bedeutung des Sündopfers, die neutestamentliche Bedeutung, Gott hat im Kreuzestod Jesu die Sünde im Fleisch gerichtet. Gott hat im Kreuzestod Jesu die Sünde im Fleisch gerichtet. Diesen Satz finden wir in Römer 8, Vers 3, dass Gott die Sünde im Fleisch gerichtet hat. Römer 8, Vers 3. Da steht, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Also Gott hat seinen Sohn gesandt, er wurde Mensch und dann hat er die Sünde auf ihn gelegt und an ihm die Sünde, das böse Prinzip der Sünde, gerichtet. Und damit wurde der Grund dafür gelegt, dass Gott Sünden vergeben kann. Und darum heißt es fast jedes Mal, also beim ersten, aber bei den anderen Varianten des Sündopfers, steht jedes Mal am Schluss, und es wird ihm vergeben werden. Weil die Sünde gerichtet worden ist, können uns auch Sünden, die Einzeltaten, vergeben werden. Und so steht sechsmal im Zusammenhang mit dem Sündopfer dieser Satz, und es wird ihm vergeben werden. In 3. Mose 4 im Vers 20, so tue der Priester Sühnung für sie, und es wird ihnen vergeben werden. Vers 26, und so tue der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden. Vers 31, und so tue der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. Und ebenso im Vers 35. Wir lesen das jetzt nicht mehr. Jetzt zu den symbolischen Einzelheiten und zu den Einzelaussagen. Vielleicht ist es euch aufgefallen im Vers 2. Nein, zunächst, ich greife zunächst vor auf den Vers 3 und dann kommen wir auf den Vers 2 zurück. Vielleicht ist es euch aufgefallen im Vers 3, dass da steht, also wenn jemand gesündigt hat, und wenn es der gesalbte Priester ist, der gesündigt hat, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen jungen Stier darbringen. So steht auch im Vers 14. Wenn das Volk gesündigt hat, und dann der Vers 14, und die Sünde wird bekannt, die sie dagegen begangen haben, so soll die Versammlung einen jungen Stier darbringen. So heißt es auch, wenn ein Fürst sündigt, Kapitel 4, Vers 23, und seine Sünde ist ihm kundgetan worden, worin er gesündigt hat, so soll er seine Opfergabe bringen. Und so heißt es auch für den Fall, dass jemand aus dem Volk gesündigt hat. Wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, dann Vers 28, und seine Sünde ist ihm kundgetan worden, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen. Nun, ich habe mir das jedes Mal unterstrichen. Ebenso wie ich beim Brandopfer und beim Friedensopfer mir unterstrichen habe, wenn jemand beim Speisopfer und beim Brandopfer unterstrichen habe, wenn jemand ein solches Opfer darbringen will. Brandopfer, Speisopfer waren freiwillig. Daran lernten wir, dass Gott nicht genötigt war, die Sache der Sünde aufzunehmen, um die Sünde durch die Sendung seines Sohnes in der Weise zu überwinden, dass er die Sünde abschaffte und so Heil brachte. Gott war nicht genötigt, das zu tun. Er tat es aus seinem freien Wohlgefallen heraus. Er hätte sich bezüglich der Sünde auch durch Gericht, reines Gericht, verherrlichen können. Aber er wollte sich bezüglich der Sünde verherrlichen, dadurch, dass sein Sohn stellvertretend die Folgen der Sünde auf sich nahm. Das war freiwillig. Und so war es auch freiwillig, dass er Mensch wurde. Speisopfer war freiwillig, um uns daran zu erinnern, aus freien Stücken wurde der Sohn Gottes Mensch. Nun sich Gott aber vorgesetzt hatte, aus seinem freien Wohlgefallen heraus, die Sünde der Sünder zu sühnen, war das Sündopfer eine Notwendigkeit, eine sittliche Notwendigkeit. Und darum heißt es beim Sündopfer, dieses Opfer musste gebracht werden. So soll er es bringen. Wenn es Vergebung geben soll, ja, dann musste der Sohn Gottes unsere Sünde auf sich nehmen und in den Tod gehen. Dass er es tat, das war seitens Gottes reines, freies Wohlgefallen Gottes. Aber weil Gott sich das vorgesetzt hatte, war es notwendig, darum musste der Kreuzestod des Herrn sein. Und darum wird das jedes Mal beim Sündopfer gesagt, wenn Sünde geschehen ist, dann soll, dann muss ein Sündopfer gebracht werden. Und jetzt zurück zum Vers 2, 3. Mose 4, Vers 2. Da steht, wenn jemand aus Versehen sündigt. Und das steht jedes Mal. Also wenn es, wenn da vom Priester die Rede ist, wenn jemand das Versehen sündigt. Dann in Vers 13 steht das auch. Wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt. Dann steht das auch, wenn ein Fürst sündigt. Vers 22. Wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen eines von allen Verboten des Herrn. Vers 27. Wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt. Warum steht das jedes Mal? Nun will damit der Ernst der Sünde ein wenig entschuldigt werden. So wie wir eben sagen, ja, Irren ist menschlich. Oder heute sagt man es ja fast immer nur, irgendeinen englischen Spruch, nobody is perfect oder irgend sowas. Und damit sagt man, ja, man darf es nicht so ernst nehmen. Das gibt es halt, Menschen sind halt so. Nun, man könnte das ja fast meinen. Man könnte es ja fast meinen. Weil es jedes Mal gesagt wird. Nun will uns aber Gott mit diesem wiederholten Verweis, dass es aus Versehen geschieht, uns zeigen, wie die Natur des Sünders ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir ab und zu Sünden begehen, sondern es ist so, dass wir seit unser Vater Adam in die Sünde ging und wir seither seine Natur haben, die Natur von Sündern, dass wir laufend Sünden produzieren, ohne es zu merken. Und das zeigt uns umso deutlicher, wie verdorben wir sind. Und eigentlich sollten wir jedes Mal, wenn jemand das so halb entschuldigt und sagt, ja, Irren ist menschlich, sondern jedes Mal denken, tatsächlich, wir sind so gefallen und wir sind so verdorben, dass wir laufend irren und es nicht einmal merken. Also das zeigt uns nur umso schärfer, wie sündig wir sind. Und das passt genau zur Aussage, zur Hauptaussage des Sündopfers. Beim Sündopfer geht es darum, dass Christus durch seinen Kreuzestod die Sünde, das böse Prinzip der Sünde, im Gericht abschaffte. Die sündige Natur. Und das Neue Testament sagt es ja, dass er die Sünde, dass er das Gericht über die Sünde trug. Wir haben die Stelle gelesen, Römer 8, Vers 3. Oder er kam als Lamm Gottes in diese Welt, um die Sünde wegzunehmen. Johannes 1, 29. Nicht die Sünden. Es wird häufig gesagt, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Beides verkehrt. Erstens nicht die Sünden und zweitens nicht tragen. Sondern er nimmt weg, und zwar die Sünde. Durch seinen Opfertod ist jetzt der Grund gelegt, dass Gott eines Tages aus seinem Universum die Sünde verbannen wird. Aber nicht die Sünden der Welt getragen, denn sonst müsste die ganze Welt gerettet werden. Sondern die Sünde, das böse Prinzip. Und der Hebräerbrief sagt, dass er einmal in der Fülle der Zeit erschienen ist zur Abschaffung der Sünde. Auch da die Sünde als das böse Prinzip. Hebräer 9, Vers 26, da steht es, Hebräer 9, Vers 26, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und wir können Gott nie genug dafür danken, dass er durch sein Opfer die Sünde im Fleisch gerichtet hat. Und darum gibt es als Ergebnis davon jetzt für den Gläubigen einen Weg, wo er von der Macht der Sünde befreit werden kann. Von der Macht dieser bösen Natur, die beständig Sünden produziert, ohne dass er es merkt. Das ist eine wunderbare Befreiung. Wunderbare Befreiung. Von dieser üblen Natur befreit zu werden. Versehen heißt auf Hebräisch Shegaga. Ja, Shegaga. Es gibt im Hebräischen ein Verb Shaga. Von dem gibt es ein Partizip. Ihr kennt es alle. Habt schon gehört, dass ihr Meschugge ist. Ja, das ist jemand, der immer irrt. Kommt aus dem Jiddischen, also aus dem Jiddischen, aus dem Judendeutschen, ist ein hebräisches Wort. Also Shogaga, das ist ein Versehen oder eine Irrung. Die Mehrzahl dieses Wortes verwendet David in Psalm 19, Vers 13. Psalm 19, Vers 13. Verirrungen, wer sieht sie ein? Schögigot. Ja, wir haben Gottes Nachsicht sehr nötig. Sehr nötig. Und wie dankbar sind wir, dass wir ein Sündopfer haben, also jemanden, der in seinem Tod für alle unsere Missetaten, auch einzelne Missetaten bezahlt hat, auch für die, die wir bis heute nicht gemerkt haben. David war sich sehr bewusst, dass er unzählige Male geirrt hat, gefehlt hat und es nicht merkte. Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Und beachten wir, wenn in 3. Mose 4, Vers 2 gesagt wird, wenn jemand aus Versehen sündigt, und dann steht gegen irgendeines der Verbote des Herrn. Alle Sünde ist gegen den Herrn. Alle Sünde ist gegen Gott. Und darum ist Sünde immer groß, weil sie gegen Gott ist. John Bunyan sagt einmal, wenn du einen kleinen Gott ausfindig machen kannst, dann kannst du vielleicht auch kleine Sünden ausfindig machen. Aber weil alle Sünde gegen den großen Gott des Himmels und der Erde ist, ist jede Sünde groß. Und darum muss für die Sünde bezahlt werden, für jede einzelne sündige Tat. Und darum muss dieses ganze böse, sündige Prinzip von Gott gerichtet werden. Weil es beständig gegen Gott ist. Nun zunächst wird vom Opfer gesprochen, das ein gesalbter Priester oder der gesalbte Priester bringen muss, wenn er gesündigt hat. Wir werden im Alten Testament einerseits durch Schattenbilder immer an Christus erinnert, aber andererseits werden wir auf Schritt und Tritt auch daran erinnert, dass im Alten Testament alles nur vorläufig war. Da haben wir einen hohen Priester, der sündigt. Und der Hebräerbrief erinnert daran, dass deshalb die alttestamentlichen Priester, sie mussten immer zuerst für sich selbst opfern, weil sie immer sündigten. Aber wir brauchten, um wirklich erlöst zu werden, einen hohen Priester, der ohne Sünde ist. Nun, die Sünde des Priesters im Volk war deshalb besonders schwerwiegend. Ich lese jetzt einmal aus der ursprünglichen Fassung der unrevidierten Elberfelder. Da heißt es nämlich, wenn der gesalbte Priester sündigt, so dass das ganze Volk sich versündigt. Ja, wenn der Fürst sündigt, und der hohe Priester war ein Fürst im Volk. Ja, er war der, der die Verbindung zu Gott eigentlich verkörperte. Wenn er sündigte, ja, dann hat er das ganze Volk unter die Sünde gebracht. Und darum war das so ernst und darum wird das hier eigens hervorgehoben und darum musste er ein besonderes Opfer bringen, wenn das geschehen war. Da können wir gut eine Anwendung machen. Wenn ein Führer im Volk Gottes sündigt, dann muss seine Buße und sein Bekenntnis und seine Abkehr von dieser Sünde gründlicher, deutlicher, offenkundiger sein, als wenn sonst jemand sündigt. Und darum ist es besonders, wenn Führer und Älteste in der Gemeinde sündigen, besonders skandalös, wenn ausgerechnet das vertuscht wird. Gerade das darf nicht vertuscht werden. Gerade das nicht. Es soll überhaupt nicht vertuscht werden, aber das am allerwenigsten. Nun, was musste der Priester tun? Er musste einen Jungstier an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft bringen. Wir erinnern uns, das war beim Brandopfer so, das war beim Friedensopfer so. Jedes Mal wurde der Opfernde daran erinnert, der Weg zu Gott ist durch die Sünde verbaut. Und durch das stellvertretende Opfer ist der Weg und der Zugang zu Gott und zum Leben und zur Herrlichkeit offen. Und ohne dieses Opfer wären wir für immer ausgeschlossen, aus Gottes Gegenwart ausgeschlossen, hinausgetan. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Mörder und die Hurer und jeder, der die Lüge liebt und tut. Offenbarung 22, 15. Und dann musste der Priester, und das galt nachher auch für die anderen, die ein Sündopfer brachten, die Hand auf den Kopf des Opfertieres legen. Handauflegung, Identifikation, wie beim Brandopfer und beim Friedensopfer. Aber hier geht die Identifikation in die entgegengesetzte Richtung. Beim Brandopfer hatten wir gesehen, die Handauflegung bedeutet, dass der Opfernde mit dem Opfertier identifiziert wird. Und das heißt für uns, all das, was Christus vor Gott ist, das sind auch wir vor Gott. Sein Vater ist jetzt unser Vater geworden. Und so wie der Vater den Sohn liebt, so liebt er uns. Identifikation mit Christus. Aber hier geht es in die entgegengesetzte Richtung. Christus hat sich auch mit uns identifiziert. Zunächst im Menschsein, aber nachher hat er sich am Ende auch mit uns identifiziert als Sünder. Denn er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht und von Gott gerichtet wie ein Sünder. Er hat sich mit uns identifiziert. Und das bedeutet die Handauflegung hier, an dieser Stelle. Er nimmt unseren Platz ein und trägt an unserer Stelle den Zorn Gottes, wird an unserer Stelle von Gott verlassen. Unsere Sünde wird Christus zugerechnet, angerechnet, zugerechnet. Und umgekehrt wird deshalb, und darum heißt es, nach und ihm wird vergeben werden, umgekehrt wird dem Sünder die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Die Zurechnung, das ist auch eine dieser Grundwahrheiten der ganzen Errettung. Man kann das Heil nicht verstehen, ohne das begriffen zu haben, das Prinzip der Zurechnung. Gott rechnet uns die Gerechtigkeit Christi zu. Wir haben nichts geleistet, sie wird uns angerechnet, zugerechnet. Wir haben sie uns nicht erworben, nicht verdient, wir sind nicht langsam hineingewachsen und immer gerechter geworden, sondern die vollkommene Gerechtigkeit Christi wird uns zugerechnet, weil er sich unsere Sünde zurechnen ließ. Und darum haben wir vollkommene Gewissheit der Vergebung und der Annahme bei Gott. Dann musste man das Blut in das Zelt der Zusammenkunft hineintragen. Wie im Vers 5 steht, und das war nur beim Sündopfer der Fall, man trug das Blut hinein. Und dann hat der Priester von diesem Blut 7-mal gegen den Vorhang gesprengt. Und wir haben das beim Brandopfer gesehen, Sprengen des Blutes bedeutet so viel wie das Sprechen des Blutes. Nun, im Heiligtum spricht dieses Blut zu Gott, spricht vom vollkommenen Gehorsam des Sohnes. Er hat bezahlt für die Sünden all derer, die an ihn glauben. Er hat das Gericht über die Sünde, den Tod erlitten, sein Blut ist geflossen. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Und darum haben wir Freimütigkeit, Gott sieht dieses Blut, er nimmt es an Und darum wissen wir, dass Gott uns jetzt unsere Sünden nicht mehr anrechnet. Und so haben wir Freimütigkeit, in Gottes Gegenwart zu treten. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Hebräer 10, 19. Siebenmal sprengen, sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Es ist also ein vollständiges Zeugnis von einem vollkommenen Opfer vor Gott. Das Zeugnis vom vergossenen Blut Christi wird in seinem ganzen Umfang und in seinem ganzen Gewicht vor Gott ausgebreitet. Und eben weil dieses Blut des Sohnes Gottes für Sünder geflossen ist, kann ein gerechter Gott sündige Menschen in sein Haus rufen. Dann wurde von diesem Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks gestrichen. Nun im Heiligtum stand dieser goldene Altar, und auf diesem Altar wurden keine Tieropfer dargebracht, auch keine Speisopfer, sondern dort wurde nur Räucherwerk verbrannt. Was Räucherwerk bedeutet, dazu schlagen wir zwei Stellen auf. Eine Stelle aus dem Psalter, Psalm 141, Vers 2. Psalm 141, Vers 2. Da sagt David, Psalm 141, Vers 2, lass das Räucherwerk vor dir bestehen, mein Gebet, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer. Also Räucherwerk steht für Gebet. Und das wird im Neuen Testament bestätigt, das ist die symbolische Bedeutung von Räucherwerk. Offenbarung Kapitel 5, der Vers 8. Offenbarung Kapitel 5, der Vers 8. Und als es, also das Lamm, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Also die Schalen mit Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen. Mithin ist dieser goldene Altar, auf dem Räucherwerk dargebracht wurde, ein Hinweis auf Gebet. Die Frage ist, wessen Gebete? In der Stiftshütte spricht alles von Christus und von seinem Werk. Es sind die Gebete unseres Fürsprechers und unseres himmlischen hohen Priesters. Seine Fürsprache vor Gott für die Seinen. Nun, warum kann Christus für uns vor Gott eintreten, obwohl wir immer wieder sündigen und obwohl wir von Natur Sünder sind? Weil sein Blut für uns geflossen ist. Weil er unsere Sünden gesühnt hat und weil er in seinem Tod Gottes Gericht über unsere sündige Natur getragen hat. Und darum kann er vor Gott für uns eintreten. Und jedes Mal, wenn wir gesündigt haben, dann sagt er gewissermaßen dem Vater, dieser mein Erlöster hat gesündigt, aber ich habe für ihn bezahlt. Und so erhält uns die Fürsprache Christi in der Beziehung zu Gott, das Kinder Gottes. Diese Fürsprache Christi ist aber nur deshalb wirksam und möglich, weil er eben für uns bezahlt hat. Und so steht im ersten Johannesbrief, im Kapitel 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 1 und 2, Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter oder Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und dann wird die Grundlage genannt, auf der er seine Fürsprache vorbringt. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nun, Johannes sagt, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wir werden nachher noch sehen, dass auch in diesen Opfervorschriften Gott dafür gesorgt hat, dass der Vergebung der Sünden empfing, nachher eine Abscheu vor der Sünde hatte. Wir wollen nicht sündigen, wir verabscheuen die Sünde. Aber wir strauchen und sündigen doch immer wieder. Und dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Weil er für uns bezahlt hat, erhält seine Fürsprache uns in der Beziehung zu Gott, unserem Vater. Also dieser goldene Altar, der Altar des Räucherwerks, ist ein Hinweis auf die Fürsprache unseres himmlischen Sachwalters und hohen Priesters. Und es musste Blut an diese Hörner des Altars gestrichen werden, um eben daran zu erinnern, diese Fürsprache ist nur wirksam, weil das Blut des Sündopfers geflossen ist. Nur deshalb. Dann heißt es hier an die Hörner des Altars. Jeder Altar, von dem die Bibel spricht, hatte Hörner. Der Brandopferaltar hatte Hörner, dieser goldene Altar hatte Hörner. Das Horn ist ein Symbol der Stärke. Und so ist es ein Hinweis auf die Stärke, auf die Wirksamkeit der Fürsprache Christi. 5. Mose 33, 17, das ist ein Beispiel dafür, wie das Horn von Stärke spricht. 5. Mose 33, 17, da heißt es im Segen über Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner, mit ihnen wird er die Völker insgesamt niederstoßen bis an die Enden der Erde. Das ist ein Ausdruck der Kraft, die sich durchsetzt. Gut, jetzt machen wir hier Pause.